Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg dominiert am Montagabend die Partie gegen Eintracht Braunschweig in allen Belangen und ist nun dem Aufstieg ganz, ganz nah. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer habe ich mir Gäste eingeladen, und zwar zwei Stimmen, die auch in der Vergangenheit schon hier zu Gast waren, nämlich Daniel und Jerome. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo zusammen.
Schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne doch. Wir wollen natürlich über Montagabend sprechen, denn der 1. FC Nürnberg hat gegen Eintracht Braunschweig, ein sehr schwaches Eintracht Braunschweig, das man was man leider hinzufügen muss, wirklich eine richtig starke Partie abgeliefert und hat jetzt weiterhin 5 Punkte Vorsprung vor Holstein Kiel. 2 Spiele sind noch zu spielen. Sandhausen ist jetzt das nächste für den Club, bevor dann am Ende der mögliche Showdown um die Zweitligameisterschaft gegen Düsseldorf ins Haus steht. Kiel wiederum jetzt mit dem Spiel gegen Düsseldorf am kommenden Wochenende. Also besser hätte man es fast nicht skripten können. Aber wir wollen, wie gesagt, zuerst mal über die Partie an und für sich sprechen. Danach darüber, wo es denn eigentlich jetzt hingeführt hat, was das für den 1. FC Nürnberg und was es für uns als Fans natürlich bedeutet. Daniel, wir fangen natürlich mit der Aufstellung an. Es gab ein paar Änderungen im Vergleich zum Kiel-Spiel, insbesondere ja dann natürlich auffällig im Tor, dass Bredlow wieder da stand. Kirschbaum musste wieder auf die Bank weichen. Mühl stand nach wie vor in der Innenverteidigung, weil es für Everton zu früh kam. Leibold nach abgesessener Gelbsperre wieder zurück. Und Petrak musste ja dann den Platz von Eras füllen, weil der ja leider Gottes mit Innenbandriss ausfällt.
Genau, war auch alles soweit erwartbar. Das mit Bredlow hat mich im ersten Moment so ein bisschen überrascht, aber ich glaube, man kann das als deutliches Zeichen wohl auch dafür verstehen, dass man offenbar mit Kirschbaum jetzt nicht mehr längerfristig plant und dass man einfach in Bredlow die Zukunft sieht und er dann auch wirklich, wenn er fit ist, dann im Tor steht. Also da kann jetzt Kölner viel erzählen im Training. Ja, es zählt die Leistung und es wird sich von Spiel zu Spiel jedes Mal neu entschieden, aber das war jetzt schon ein deutliches Anzeichen dafür, dass obwohl jetzt Kirschbaum gegen Kiel, ich habe es nicht gesehen, muss ich dazu sagen, das Kiel-Spiel, aber sich da ja wohl nichts hat zu Schulden kommen lassen und trotzdem dann Bredlow mit Schiene, glaube ich, oder zumindest mit Spezialhandschuh gespielt hat. Also das heißt, wenn es geht, dann steht er sofort wieder im Tor. Und auch sonst waren das ja alles, zumindest aus meiner Sicht, absolut nachvollziehbare Wechsel wieder zurück jetzt. Und klar, dass jetzt irgendwie leider dann nach Gelbsperre wieder für Sepsi dann auf der Außenbahn spielt, obwohl man da auch, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, gehört hat, dass der Sepsi jetzt gegen Kiel eigentlich seinen Job sehr ordentlich gemacht hat und deswegen jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort der Wechselkandidat war, aber dass dann ein Leibold, wenn er dann jetzt wieder spielen darf nach der Sperre, schon da einfach ein Gesetzter ist auf der Außenbahn. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen und sonst sind da eigentlich kaum noch Wechselpositionen oder Überraschungen drin gewesen. Das Einzige, was ich vielleicht an der Stelle noch anmerken wollte, war, dass Sully war ja wieder im Kader, ist ja dann auch irgendwie hinten raus dann nochmal wieder eingewechselt worden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand das eigentlich ganz gut gemacht von Kölner, dass er ihn da in den letzten Spielen so ein bisschen aus der Schusslinie genommen hat, obwohl ich das ja auch in dem Cast schon mal mehrfach erwähnt habe, nicht immer so ganz nachvollziehen kann, warum Sully immer so ganz die Häme abbekommt und die Kritik, warum da so auf ihm rumgehackt wird. Aber klar, das bekommt natürlich dann auch ein Trainer irgendwie mit. Und ich fand es ganz gut, ihn da einfach mal ein paar Spiele Auszeit zu gönnen und ihn jetzt so nach dem Motto, wo es wieder läuft, wo alle in Feierlaune sind, kann man ihn da irgendwie wieder ans Team ranführen. Und das stört dann auch keinen, dass er da eingewechselt wird. Und das gibt ihm vielleicht auch hoffentlich das nötige Selbstvertrauen wieder.
Ja, du hast mehrere Punkte angesprochen. Ich denke, Jerome kann das unterschreiben, wenn es um die Leistungen von Sepsi und von Kirschbaum geht in Kiel. Beide wirklich mit einer starken Leistung oder mit einer völlig ausreichenden Leistung im Falle von Kirschbaum, mit einer starken Leistung im Falle von Sepsi. Von daher haben die ihren Job dort gut gemacht, aber dass Leibold ganz klar vor Sepsi steht, daran gibt es, glaube ich, wenig zu rütteln. Sully auf der Bank, allgemein die Bank, Jerome, las ich etwas seltsam für meine Begriffe. Also Kirschbaum als Ersatztorhüter, soweit so gut, Sepsi, Srelak, das sind alles so Sachen, die konnte ich nachvollziehen. Ob dann letzten Endes nun da Sully oder Palacios oder Stefaniak steht, das ist ja gefühlt immer der Wochen in Form oder ja vielleicht auch dem Horoskop von Michael Kölner geschuldet, aber dass dann mit Pretschko, Hufnagel und Jäger drei Spieler, die in dieser Saison quasi keinerlei Rolle gespielt haben, da auf der Bank saßen, hat mich ein bisschen verwundert.
Ja, mich auch. Also wie es Daniel schon gesagt hat, letztendlich die Startaufstellung war komplett so zu erwarten. Einzige kleines Fragezeichen, vielleicht jetzt auch irgendwie so in den Medien mehr behandelt worden, als es dann letztendlich bei Kölner im Kopf war, war die Frage, ob Sepsi nicht als Linksverteidiger wieder anfängt, nachdem er es eben gegen Holstein Kiel gut gemacht hat und Leibold einst vorrückt. Gut, das war sozusagen das einzige Fragezeichen, wo ich gesagt habe, okay, das könnte passieren, ist dann letztendlich aber auch vollkommen nachvollziehbar, dass Leibold als Linksverteidiger gesetzt ist und dass man dann da vielleicht auch aufgrund der defensiven Stabilität da vielleicht gar nicht groß an irgendwelchen Sachen rütteln möchte. Die Bank wiederum, so wie du es jetzt schon gesagt hast, dann doch überrascht, vor allem auch Lukas Jäger. Ich bin sehr, sehr selten bis gar nicht bei den Trainingseinheiten dabei, deswegen kann ich mir da kein Urteil erlauben, fand aber sehr überraschend. Bei Sully im Verhältnis zu Palacios oder vor allem im Verhältnis zu Stefaniak würde ich vielleicht drauf tippen, dass man in Sully vielleicht doch einfach mehr sieht und ich weiß jetzt gar nicht, wie die Vertragssituationen bei allen Spielern sind, aber vielleicht spielt es da einfach mit rein, dass man sagt, Leihspieler, die mit denen man so fies es jetzt klingen mag, schon abgeschlossen hat, zwei Spieltage vor Schluss, dass man die dann gar nicht mehr mit in den Kader beruft.
Ja, zumindest bei Palacios handelt es sich ja auf jeden Fall nicht um einen Leihspieler, bei Stefaniak schon, aber mal gucken, ob dessen Vertrag überhaupt noch gültig ist, sollte Wolfsburg in die zweite Liga absteigen. Aber gut, schauen wir mal. Hufnagel ja auf jeden Fall auch Leihspieler von Freiburg. Mal gucken, wie sich das da weiterentwickelt. Vielleicht noch ganz kurz zu der Geschichte, die Daniel angesprochen hat, ob man da Sully jetzt wirklich bewusst aus der Schusslinie genommen hat. Ist sicherlich ein Gedankenspiel, dass man durchspielen kann. Wobei ich auch sagen muss, dass Sully in den letzten Wochen, als er dann nicht berücksichtigt wurde, dann in den Wochen davor eben auch wenig Grund bot, ihn überhaupt aufzubieten. Und ich habe, wie gesagt, so ein bisschen den Eindruck, dass Stefaniak, Palacios, Sully aktuell so eine Rotation ist. Und dann wird eben einer auf die Bank gesetzt und man guckt, ob der dann was leisten kann, falls er denn zum Zuge kommt. Und wenn nicht, sitzt er in der Woche darauf wieder auf der Tribüne. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, den ich aktuell habe.
Ich wollte da halt einfach irgendwie nochmal Kölner da etwas positives Lob angedeihen lassen, dass ich das für einen Masterplan hielt, dass er eben da versucht hat, Sully aus der Schusslinie zu nehmen und ihn dann jetzt in vielleicht besseren Zeiten wieder behutsam reinzuführen ans Team.
Darf er gerne tun. Ja, wenn ich den Masterplan nicht sehe, tut es mir leid, dann entschuldige ich mich auch. ja, Jerome, du wolltest noch was sagen. Entschuldigung, ich bin dir gerade so ein bisschen ins Wort gefallen.
Nee, alles gut. Ich wollte im Prinzip quasi beipflichten. Vielmehr auch nicht. Also Sully ist wird vielleicht tatsächlich häufig zu kritisch gesehen, aber er hat es einfach, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo er dann wirklich oder über zwei Spiele hinweg mal so überzeugend war, dass er wirklich nicht immer genau das Falsche gemacht hat. Also es ist ja, man wünscht es dem Kerl ja echt. Also man kann ja auch nicht sagen, dass er nicht engagiert wäre oder so, aber irgendwas blockiert ihn oder fehlt oder ich weiß es nicht.
Ja, wenn er es selber wüsste, würde er es wahrscheinlich anders machen. Mal gucken. Vielleicht wird das Rätsel ja in der Sommerpause gelöst und dann sehen wir einen anderen Edgar Sully dann, nachdem die WM vorbei ist und dann die hoffentlich Bundesliga für uns wieder anfängt. Lasst uns mal ins Spiel reingehen. Die Ausgangssituation war klar vor der Partie und es war auch irgendwie klar, dass Braunschweig defensiv orientiert beginnen wird. Und letzten Endes war es dann über große Strecken des kompletten Spiels, wenn man ganz ehrlich ist, eben auch genau so. Einzig und allein, wenn der FCN Braunschweig den Ball überließ, hatten sie ihn, war so ein bisschen mein Eindruck. Und wenn das dann eintrat, Daniel, dann wussten sie aber auch nicht so richtig, was sie damit machen sollten.
Das war genau so, wie ihr das in dem Gegnergespräch, mir ist jetzt der Name leider von der Anna, die du da zu Gast hattest, die hat das ja im Grunde schon vorhergesagt, so nach dem Motto, ja, wir können verteidigen, aber Angriff ist in dieser Saison nicht so unsere Stärke. Und als ich dann so die ersten 20 bis 25 Minuten gesehen habe, da habe ich mich wieder an diese Aussage von ihr erinnert und habe sie dann als sehr richtig und geradezu prophetisch dann empfunden, weil der Club wollte, konnte da aber noch nicht so richtig. Das hat man schon gemerkt, dass sie versucht haben, gefällig nach vorne zu spielen, aber es sind noch nicht so wirklich die großen Torchancen dabei rumgekommen. Und Braunschweig wollte augenscheinlich nicht, konnte aber auch irgendwie nicht so richtig. Also die standen ganz massiert hinten drin mit irgendwie vier dicht gestaffelten Viererketten und man hat da schon irgendwo auch gesehen, warum die nur, ich glaube, 35 Gegentore sind's bekommen haben. Also verteidigen konnten die schon, aber im Gegenzug aber auch zumindest in der ersten halben Stunde, aber eigentlich auch darüber hinaus so völlig ideenlos nach vorne. Also da ging wirklich gar nichts zusammen bei Braunschweig. Man hat tatsächlich selbst als Clubfan in keinster Sekunde gerade am Anfang irgendwie das Gefühl gehabt, die kämen überhaupt nochmal in die Nähe vom Tor und der Club hatte das Spiel absolut im Griff, aber war eben leider zumindest in der Anfangsphase auch selber vom Tor noch nicht so richtig zwingend.
Ja, 35 Gegentore sind es jetzt, davor waren es 33 vor dem Spiel. Jerome, Daniel hat es angesprochen, der FCN hat es ein bisschen gebraucht, um in die Partie reinzufinden, zumindest offensiv. Man hat zwar irgendwie Ball und Gegner kontrolliert, kam aber eben nicht so zu den ganz zwingenden Möglichkeiten. Es gab in der 10. Minute die Chance von Ishak, in der 14. dann die, sofern wir sie denn als Chance werten wollen, von Möwald. Und dann nach 20 Minuten wurde das immer besser. Der FCN hat dann mehr und mehr Druck aufgebaut, meiner Meinung nach. Und erschreckend in dem Fall fand ich besonders, dass Braunschweig, obwohl sie so defensiv orientiert standen, quasi keinen zweiten Ball gewonnen haben. Also Nürnberg dann wirklich ja gefühlt permanent in Braunschweigs Hälfte und man hatte dann so ein bisschen so ein kleines Flashback, ich hatte das zumindest, wo ich mir dachte, oh Gott, wenn das mal nicht wie St. Pauli ausgeht.
ja, prinzipiell richtig. Also ich fand, dass Braunschweig auch mehr defensiv gespielt hat, möchte aber ganz kurz noch erwähnen, ich fand, die waren unfassbar schwach in der Offensive. Also da, ich habe jetzt nicht viele Spiele von Braunschweig diese Saison gesehen, da fehlte der Nyman, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, der Schwede. Und das, finde ich, hat man schon gemerkt. Also da war vorne keiner, der mal einen Ball festmachen konnte. Also weder einen hohen Ball noch einen flachen Pass irgendwo hin. Dieser Hofmann war weder kopfballstark noch schnell, noch konnte er irgendwie mit dem Ball umgehen. Also da habe ich mich irgendwie das ganze Spiel über eigentlich, habe ich mir gar keine Sorgen machen müssen, nicht nur in der Anfangsphase. Es war dann so, dass diese zweiten Bälle letztendlich, die kamen immer beim Club an, das ist richtig. Ich fand, die Aufteilung hat aber auch wunderbar gepasst beim Club, obwohl Braunschweig so massiv hinten drin stand. Das ist aber vielleicht auch was jetzt irgendwie einfach wieder funktioniert hat im Verhältnis zu den zu dieser Phase im März, Anfang April, wo der Club eben nicht gewinnen konnte. Also ich weiß nicht, ob da taktische Kniffe vollzogen wurden, das übersteigt mein Wissen oder meine Idee, mir das vorstellen zu können. Oder ob es dann einfach letztendlich diese 2% mehr sind, die man wieder Gas gibt, oder ob es eine Mischung aus allem ist, dass dann noch Glück mit reinkommt. Ich weiß es nicht, aber es war offensichtlich, ja. Und so ist dann ja auch letztendlich die Druckphase ab der 30. Minute entstanden, wo es dann quasi Powerplay gab.
Ja, es gab in den Minuten vorher schon so ein paar Chancen durch Behrens, Möwald, auch durch Werner, der meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit unfassbar auffällig gespielt hat, vielleicht sogar in der Phase der beste Mann beim FCN war, immer wieder angetrieben hat, immer wieder den Weg auch Richtung Tor gesucht hat. Natürlich, also dieses ganze Spiel beinhaltet im Prinzip zwei Geschichten, einen wirklich starken FCN, aber eben auch unfassbar schwache Braunschweiger, die dann auch Konterchancen einfach liegen ließen, indem sie den Ball direkt in die Füße der Clubspieler gespielt haben. Und dann, wie gesagt, dieses richtige Powerplay, das dann so in der 30. Minute anfing. Bis dahin hatte der Club dummerweise Jasmin Fesic im Braunschweiger Kasten schon so ein bisschen warm geschossen, Daniel. Und man dachte schon, okay, das geht jetzt hier irgendwie ohne Treffer in die Pause. Spätestens als er dann wirklich aus dem von sich aus gesehen linken Winkel Werners Bogenlampe dann noch irgendwie rausgekratzt hat, aber am Ende kam André Petrak.
Ganz kurz noch zu der Chance von Werner, das wäre es ja gewesen. Also der hat ja wirklich mit diesem Kopfball, den er so im rückwärts runterfallen irgendwie so einen ganz weiten Pass dann irgendwie noch nach oben köpft und der hätte wohl genau ins Gamberler, wie man im Franken sagt, gepasst. Also da musste sich der Fesic schon sehr lang machen, um den noch rauszukratzen. Und ja, aber du hast recht, man hatte sich dann schon so ein bisschen drauf eingestellt, dass das vielleicht doch jetzt ein Geduldsspiel wird, dass das hier mit 0-0 in die Pause geht und man dann hinten raus in der zweiten Halbzeit die Daumen drücken muss, dass da doch noch dann mal ein Tor fällt, weil einfach Braunschweig ganz offensichtlich nur einen Defensivplan hatte, aber keinen Angriffsplan. Und dann war es halt wirklich, ich weiß gar nicht, ob es schon die Nachspielzeit der ersten Halbzeit war, aber zumindest geradezu gefühlt mit dem Pausenpfiff war es dann wirklich Petrak, der nach einer Ecke, die zunächst rausgeklärt wird, den Ball direkt vor die Füße bekommt und den dann wirklich wunderbar von halb links so um den ganzen Pulk, der da noch vorm Tor steht, rumschlänzt. Und der war deswegen so schön, der Treffer, weil man halt gemerkt hat, okay, der wollte den ganz genau dahin schießen. Der hat jetzt nicht einfach blind irgendwie draufgesemmelt und dann ist der halt irgendwie so Ping-Pong-mäßig abgefälscht noch ins Tor, sondern der hat sich richtig die Ecke ausgeguckt und hat den so richtig schön rumgeschlänzt, dass der da reingeht. Und klar, dann ist natürlich nochmal perfekt, dass dann irgendwie Werner und Behrens sind es, glaube ich, die dann irgendwie vor Fesic noch so drunter tauchen unter dem Ball und dann halt dem Torwart wirklich keine Chance lassen, weil sie ihm komplett die Sicht verdecken. Und man muss auch an der Stelle dazu sagen, dass es kein Abseits war. Es wurde kurz diskutiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Live-Bild habe ich auch ganz kurz so gedacht, ah ja, wenn das mal nicht irgendwie da vorne dann doch ein Abseits war, weil sie stehen halt schon im direkten Sichtfeld des Torwarts und greifen damit ja dann schon irgendwie ein. Aber in der Wiederholung hat man dann gesehen, dass es überhaupt gar kein Abseits war, weil da wirklich noch ein Verteidiger dazwischen stand. Aber schönes Tor.
Ja, definitiv kein Abseits. Da muss man spätestens, wenn man die Wiederholung sieht, nicht mehr drüber diskutieren. Nachdem Werner ja in der 30. Minute so ein bisschen in bester Slapstick-Manier wie so ein Kreisliga-Kicker mit dem Schienbein dann den Ball zu Fesic zurückgab, musste man ja schon fast befürchten, Jerome, dass er dann irgendwie doch noch mit dem Kopf drankommt. Aber war zum Glück nicht so. Und Petrak, ja, mit einem feinen Fuß. Gerade aus der Distanz hat man sich ja von ihm so das ein oder andere Mal im Laufe seiner Clubzeit gewünscht, dass er einfach mal draufhalten würde. Das ist selten gut gegangen und heute, oder nicht heute, sondern am Montagabend, da war es dann zum Glück eben so, dass es richtig, richtig gut ging.
Genau, also wie es schon gesagt wurde, es wirkte so, als ob er sich tatsächlich ausgesucht hat, genau da den Ball haben wollte. Allerdings hat er auch 2, 3 oder 4 Mal schon die Chance gehabt, als ein Ball aus Braunschweiger Strafraum kam, im Laufe des Spiels, nicht unmittelbar vor dem Tor, aber im Laufe des Spiels, wo er hätte abziehen können und 2, 3 Mal dann eben auch vielleicht einen Tick zu lang gebraucht bei der Ballannahme oder der Ball eben falsch auf dem falschen Fuß lag oder irgendwie falsch aufsprang, so dass die Chance vertan war, aus 20, 25 Metern zu schießen. Umso schöner, dass es dann kurz vor der Halbzeit geklappt hat mit seinem, ich glaube, ersten Saisontor. Also da hat er sich, das hat er sich gut aufgehoben.
Ja, definitiv hat er sich das gut aufgehoben. Er war ja dann selber nach dem Spiel so ein bisschen kritisch mit sich auch. Du hast es ja gerade angesprochen, er hatte die Situation vorher, wo er vielleicht auch schon mal den Abschluss suchen kann, wo er ihn nicht gesucht hat. Und dann aber ja im psychologisch wertvollen Moment, wie man das ja so schön nennt, hat er es dann getan und brachte damit den ersten FC Nürnberg völlig verdient, muss man sagen, in Führung und damit ging es dann auch in die Pause. Da gehen wir jetzt auch kurz rein und sind dann mit der zweiten Halbzeit zurück. Die ging direkt wieder furios los und dann sind wir wieder da auf meinsportradio.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nach 45 Minuten führte der erste FC Nürnberg im Montagabendspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 1:0, nachdem André Petrak den Ball aus 20 Metern von halb links in die rechte Ecke geschlänzt hat und damit für die hochverdiente Führung gesorgt hat für den ersten FC Nürnberg. Wir wollen uns jetzt über die zweiten 45 Minuten unterhalten hier bei Total Beklubbt. Daniel und Jerome sind immer noch zu Gast und es ging direkt furios wieder los. Daniel, man hat ja früher Jürgen Klinsmann mal so spaßeshalber Flipper genannt, weil er einfach keinen Ball annehmen konnte. Bei Kevin Möwald war es auch ein bisschen flipperartig, aber aus anderen Gründen.
Ich wollte gerade sagen, den Ball angenommen hat er ja gut und dann ist er irgendwie so von halb links durch 2-3 Verteidiger irgendwie so durchgelaufen, hat sich da mehr oder weniger durchgewühlt und die kommen auch immer wieder an den Ball, aber Möwald kriegt ihn irgendwie immer wieder zurück und ganz komisches Ding und man rechnet eigentlich jederzeit damit, dass jetzt einer mal den Ball irgendwie rausschlägt oder klärt, dass irgendwas passiert, aber das passiert nicht und er schafft es dann sogar, den Schuss auf das Tor zu setzen, aber den ersten Schuss kann dann Fesic noch mit Mühe und Not, aber eben nicht sehr sicher, dann halten und dann kriegt Möwald den Abpraller, ich glaube sogar aufs Knie, das habe ich aber vielleicht auch falsch gesehen und hat ihn dann mehr oder weniger ja reingewühlt, ist glaube ich schon eine gute Beschreibung, weil so ein wirklich überlegter Angriff oder ein gezielter Schuss war das dann nicht.
Ja, Jerome, Daniel hat schon ganz gut beschrieben, ich denke auch Knie, aber so wirklich sicher bin ich mir nicht, wo er den Ball dann letzten Endes dagegen bekam. Wie hast du es gesehen?
Ich kann es auch nicht auflösen. Also ich weiß es auch nicht, ob es jetzt mit dem Knie war, aber ich habe es ähnlich gesehen. Also irgendwie hat er sich durchgestochert. Da durch 2-3 Leute, kommt vielleicht auch ein bisschen glücklich wieder an den Ball. Ein anderer sagt wieder, es ist genau der Wille sozusagen, unbedingte Wille, da jetzt noch das Tor zu machen. Ich fand es prinzipiell schön, dass er mal wieder getroffen hatte. Ich glaube, er hat jetzt 3 Monate lang nicht getroffen oder knapp 3 Monate lang nicht. Und mit der ganzen Wechsel- oder Vertragssituation, die ihn offensichtlich ja beschäftigt hat, dass er da jetzt irgendwie zum Ende der Saison auch nochmal eine Schippe drauflegen konnte und das ja in Zählbares ummünzen konnte, um jetzt mal noch eine nächste Floskel zu bemühen.
Ja, Zählbares auf jeden Fall ummünzen, denn gerade in den letzten Wochen hatte man durchaus, also oder ich zumindest, den Eindruck, dass Kevin Möwald mit den Gedanken nicht so ganz auf dem Spielfeld war, teilweise dann auch vielleicht auf einer Position gespielt hat, die ihm nicht ganz so liegt, also da mal so auf die Außenposition ein bisschen rausgeschoben wurde. Jetzt umso besser, dass er da dann mit einem Tor des Willens vielleicht tatsächlich sich nochmal in die Torschützenliste eintragen konnte. Am Ende 7. Saisontor für ihn und vielleicht dann auch hinten raus ein ganz, ganz wichtiges, denn damit war, zumindest aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es euch ging, im Prinzip die Messe gelesen. Also nachdem das da so kurz nach der Pause dann auch noch 2-0 stand, hatte ich nicht auch nur den Hauch eines Zweifels, dass wir dieses Spiel nach Hause bringen werden.
Das ehrt dich, da schlägt bei mir normalerweise dann doch immer der Club-Pessimist zu und ich glaube dann auch wirklich erst, dass die Punkte dann bei Nürnberg verbleiben, wenn der Schlusspfiff erfolgt. Aber ja, du hast schon recht, danach hat der Club echt in den Verwaltungsmodus umgeschaltet. Man hat gemerkt, es wurde im Grunde dann jetzt auf Nürnberger Seite konsequent verteidigt und der Ball wurde dann einfach Braunschweig überlassen stellenweise, aber die haben ganz offensichtlich überhaupt nichts damit anfangen können, also da ging überhaupt gar kein konsequenter Angriff mal nach vorne und man hat es dann mit so ein paar Konter und Nadelstichen dann nochmal versucht, so nach dem Motto, hey, wenn wir hier noch irgendwie einen Konter fahren und vielleicht noch ein 3-0 oder ein 4-0 machen können, dann gerne, aber aktuell mit dem 2-0 sind wir ganz zufrieden und Braunschweig macht jetzt da nicht so den Eindruck, als ob sie da irgendwie was reißen könnten und es hat sich dann auch bewahrheitet. Also Braunschweig, da es war ein einziges Festival an Fehlpässen und Flanken ins Nichts und ich habe wirklich nur geglaubt, das Einzige, wie hier noch in Anführungsstrichen was anbrennen könnte, wäre halt durch einen ganz blöden Zufallstreffer. Und ich meine, das muss ich euch als Clubfans nicht erzählen, dass es da durchaus gerade auch in jüngsten Spieltagen solche Situationen gab, dass sich zwei Verteidiger ganz blöd über den Haufen rennen und dann steht da halt einer irgendwie völlig frei und macht halt einen Zufallstreffer. So habe ich mir gedacht, könnte hier vielleicht nochmal Spannung aufkommen, also Spannung aus Clubsicht im negativen Sinn, aber Braunschweig hat wirklich an dem Abend überhaupt nicht den Eindruck gemacht, als ob sie da noch irgendwie dran kämen könnten.
Ja, direkt nach dem 2-0 herum gab es ja auch noch die Möglichkeit zum 3-0, da hatte Werner ja die Chance, dann das Spiel wirklich zu entscheiden. Ich bin da ja oft auch so, Daniel, dass ich da sehr, sehr kritisch bin und gefühlt noch so einen halben Herzkasper krieg, auch wenn es dann schon 3-0 steht, weil man irgendwie nicht dran glaubt, dass es sicher nach Hause geht. Aber an dem Tag eben Braunschweig unfassbar schwach. Es war ja dann phasenweise auch so, dass sie zwar den Ball bekamen, ihn aber Nürnberg sofort wieder in die Füße gespielt haben und Nürnberg dann einfach den Ball schlicht und ergreifend drei Minuten in den eigenen Reihen hielt und Braunschweig dann ja sich einfach die Lunge aus dem Leib rennen ließ und damit jegliche Offensivaktion im Keim erstickte. Das ist, ja, um es mal ganz salopp zu sagen, wirklich im Stil in der Spitzenmannschaft gewesen, wie man das dann runtergespielt hat.
Ja, ganz klares Ja. Also ich fand nach dem 2-0, das war für mich schon eine Vorentscheidung, da war ich dann schon auch so endgültig überzeugt, sage ich mal, dass da heute an dem Montagabend eben nichts mehr anbrennt. Fand dann gerade durch den Konter, den dann Werner knapp am Tor vorbeigesetzt hat, dass man schon noch gemerkt hat, dass oder zumindest in den Minuten nach dem 2-0 hatte ich den Eindruck, es könnte jetzt auch wirklich eine Klatsche geben, wenn die so weiterspielen. Irgendwann haben sie dann, wie es Daniel gesagt hat, sich mehr auf wir verteidigen jetzt konsequent und setzen hier und da den ein oder anderen Konter beschränkt, sag ich mal. Aber sie haben es souverän runtergespielt. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Braunschweig offensiv einfach wirklich viel zu harmlos war oder ob sie es einfach wirklich so gut defensiv gemacht haben. Wahrscheinlich wieder so eine Mischung. Was ich viel interessanter finde quasi ist, wir hatten diese Dürreperiode im März, wo dann der Vorsprung immer mehr schmolz auf Holstein, wo Nürnberg quasi eigentlich erst schon aufgestiegen war und dann schon die Unkenrufe wieder kamen, dass man das noch komplett verspielt. Und ich finde, das ist schon eine besondere Stärke, dann in Kiel 3-1 zu gewinnen und zu Hause gegen Braunschweig nichts anbrennen zu lassen, auch wirklich so eine gute erste Halbzeit zu spielen, wo man gegen eine gute Defensive sich dann doch schon 5-6 gute Chancen rausspielt. Also im gegenteilig zu dem eigentlichen Club, wie man ihn kennt, da wirklich Mentalitätsmonster oder ja, also das war beeindruckend in Kiel schon und ich habe aber deswegen auch im Spiel gegen Braunschweig überhaupt keine Nervosität bei mir festgestellt. Vielleicht auch bedingt durch das volle Stadion, die gute Atmosphäre, aber vielleicht können wir darüber auch noch kurz sprechen.
Ja, du hattest angesprochen, dass es so nach dem 2-0 dann tatsächlich so ein paar Minuten gab, wo man dachte, wenn die jetzt noch eins schießen, dann fliegt hier Braunschweig komplett auseinander, die Statistiken. Ich hatte einen Screenshot gemacht in der 56. Minute, die lasen sich ja, als wären wir hier irgendwie beim völlig falschen Spiel. 17-4 Torschüsse in dem Moment, 66% Ballbesitz für Nürnberg und dann auch noch als die Mannschaft, die den Ball dominiert, 5 Kilometer mehr gelaufen. Also zu dem Zeitpunkt wirklich eine Leistung, die man mit einem Wort schlicht und ergreifend umschreiben kann, nämlich fantastisch, und dann hinten raus eben verwaltet. Du hast es angesprochen, dass jetzt eben in der entscheidenden Phase auf einmal die Nervenstärke so da ist, hat sicherlich auch was damit zu tun, Daniel, dass eben in der entscheidenden Phase vielleicht auch die Schlüsselpositionen wieder mit den Spielern besetzt werden können, die man beim ersten FC Nürnberg eben dort sehen möchte.
Jein, ich fand tatsächlich Petrak, der glaube ich eigentlich nicht auf dieser Sechserposition gesetzt ist, da plant man wahrscheinlich schon eher mit Erras, und der hat halt aber nun mal leider das Verletzungspech. Den fand ich überraschend stark, muss ich sagen. Also vielleicht war das auch einer der Gründe, dass das dann alles so gut zusammenging, weil halt auf einmal dann Behrens auch gemerkt hat, okay, hinter mir steht einer, der hat das alles total im Griff, und ich kann mich dann so ein bisschen mehr nach vorne orientieren, und dadurch kann der natürlich dann auch vorne wieder die Bälle verteilen und weiter antreiben. Und da muss man wohl wahrscheinlich an der Stelle auch einfach sagen, da war jetzt in der Situation einfach Glück im Unglück, dass eben trotz der Eras-Verletzung Petrak da einfach mehr als nur die Lücke gefüllt hat, sondern im Prinzip ein adäquater und absolut gleichwertiger Ersatz für ihn war, wenn nicht sogar besser als Eras, der jetzt ja in den letzten Spielen auch noch nicht so ganz seine hundertprozentige, sein hundertprozentiges Niveau wie vor der Verletzung erreicht hat.
Ja, André Petrak definitiv mit einer Riesenpartie, Entschuldigung, Jerome. Die Frage ist halt, muss natürlich jetzt auch hier an der Stelle gestattet sein, lag es da vielleicht auch so ein Stück weiter am Gegner? Denn Petrak wurde ja, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo der auch nur mal ansatzweise unter Druck gesetzt wurde.
Ja, das vielleicht nicht, aber trotzdem gibt es da, glaube ich, schon auch eine gewisse Sicherheit nach vorne, wenn du halt weißt, dass hinter dir einer steht. Und ich finde, er hat schon einfach auch Zweikämpfe gewonnen im Mittelfeld schon, wo man gedacht hätte, naja, wenn da jetzt vielleicht doch die Braunschweiger durchgekommen wären, dann wären sie vielleicht mal gefährlich vors Tor gekommen, und die hat er da einfach selbst, also ohne taktisches Foul oder ohne irgendwie nur ansatzweise in die Gefahr einer gelben Karte zu kommen, hat er da teilweise die Bälle einfach rausgefischt und deswegen irgendwelche Braunschweiger Konterversuche schon im Keim erstickt. Also klar kann man sagen, gut, gegen so eine Braunschweiger Mannschaft, also mich würde tatsächlich auch mal interessieren, wo diese vier Torschüsse da herkamen, die du da gerade zitiert hast, wo die Statistiker die dann irgendwie festgemacht haben. Klar kann man dann immer sagen, ja, gegen die hätte dann wahrscheinlich jeder super ausgehen auf einer Sechserposition, aber ich glaube schon, dass das dann doch nochmal was anderes ist und dass man sich in solchen Spielen halt auch einfach so mal das Selbstbewusstsein holen kann.
Definitiv, Jerome. André Petrak habe ich nie als defensiv irgendwie besonders schwach wahrgenommen. Ich fand besonders beeindruckend jetzt in diesem Spiel, dass er halt auch offensiv ein Faktor war, dass er, ich glaube, am Ende von seinen, ja, um die 40 Pässen fast alle angebracht hat, ja dann auch wirklich mit starken Pässen vor dem 2-0 auch vor weiteren Torgelegenheiten da geglänzt hat. Also, dass er offensiv so ein Faktor war, das hat mich tatsächlich überrascht, und das ist das, was ich ihm in diesem Spiel weit höher anrechne. Wie geht's dir da?
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja häufig ein Thema immer wieder, dass er gefordert hat, glaube ich, auch immer gerne auf der Sechs spielen zu wollen, und schon bei anderen Trainern letztendlich immer das Kriterium oder der Mangel an Offensivdrang bei ihm attestiert wurde, den er im Spiel gegen Braunschweig auf jeden Fall hatte. Ich weiß auch nicht, ob es daran lag, dass Braunschweig einfach so schwach war, dass er sich auch noch darauf konzentrieren konnte, sich offensiv mit einzuschalten, oder ob jetzt bei ihm irgendwie der Schalter umgeklappt wurde oder was auch immer passiert ist bei ihm. Aber das war auf jeden Fall eine wunderbare Leistung von ihm und für mich Spieler des Spiels.
Ja, ich glaube nicht nur für dich, ist ja vom Kicker dann auch in die Elf des Spieltags berufen worden. Nicht zu Unrecht, da sind wir uns, denke ich, einig. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn er diese Form jetzt mal halten kann. Ich erinnere mich da an die U21-Euro, als er damals für Tschechien ein wirklich richtig gutes Turnier gespielt hat und man die Hoffnung hatte, als er dann zurück nach Nürnberg kam, dass er jetzt endlich ankommt, und dann folgte eine Saison zum Vergessen für ihn. Vielleicht ist es jetzt der ganz späte, die ganz späte Initialzündung, wo er ja doch der letzte Nürnberger Spieler ist, der aus der Bundesliga noch übrig geblieben ist und jetzt wieder mit Nürnberg zurück in die Bundesliga kehren könnte. Lasst uns vielleicht nochmal so über ein paar andere Positionen sprechen oder über ein paar andere Spieler, die uns vielleicht aufgefallen sind. Daniel, wie hast du die Verteidiger gesehen, gerade in einem Spiel, wo du defensiv kaum gefordert bist? Das ist natürlich immer schwierig, als Innenverteidiger irgendwie zu glänzen, nichtsdestotrotz, aber ja, sowohl Mühl als auch Markreiter meiner Meinung nach mit einer guten Partie auch immer wieder versucht, den langen Ball mal von hinten einzustreuen und das Spiel so für Braunschweig noch ein bisschen schwerer lesbar zu machen?
Ja, erstens das und ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und zu sagen, dass Mühl wirklich eine hervorragende Partie gemacht hat. Also auch der wieder einer, der ja sicherlich jetzt keine Überraschungsbesetzung ist, aber eben vielleicht auch nicht jemand, der da einfach fest eingeplant war und auch der spielt da einfach total locker das runter. Ich kann mich da an so eine Szene, ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Minute die war, da spielt er einen Pass nach außen, hinten im eigenen 16er und der geht gefühlt, glaube ich, Kumbela ist es oder sowas, der da irgendwie hinsprintet, so einen Meter an dem vorbei und da ging auch ein Raunen durchs Stadion und trotzdem sieht es dann natürlich, wenn es klappt, total elegant aus, weil man sich denkt, boah, ey, die haben da hinten die Ruhe weg und spielen das da alles total entspannt und auch da kann man jetzt wieder sagen, naja gut, wenn du halt so eine schwachbrüstige Verteidigung, so eine schwachbrüstige Angriffsreihe da gegen dich hast, dann siehst du halt als Innenverteidigung immer gut aus. Aber auch das, muss man halt sagen, mit Mühl und Markreiter im Zusammenspiel hat das einfach perfekt harmoniert und wenn der eine mal vielleicht ein bisschen weiter sich nach vorne orientiert hat und ein bisschen mit angeschoben hat, dann hat der andere irgendwie seinen Rücken gehabt und auch das fand ich wieder ein ganz tolles Innenverteidiger-Duo.
Ich glaube, bei Mühl hat es ganz viel damit zu tun, dass er auf das Vertrauen vom Trainer spürt, dass er genau weiß, wenn da einer von den beiden ausfällt, dann komme ich auf jeden Fall, dann kriege ich hier meine Einsätze und dann weiß ich auch, dass ich einen neben mir habe, an dem ich mich zur Not orientieren kann. Ich glaube, das hat wirklich viel damit zu tun bei ihm und Lukas Mühl hat in dieser Saison meiner Meinung nach einen richtig, richtig großen Schritt nochmal gemacht und da gibt's ja, glaube ich, nicht so viele in der zweiten Liga in seinem Alter, die derart solide Innenverteidiger spielen oder in Spielen wie gegen Braunschweig mehr als nur solide. Jerome, ist dir noch jemand positiv aufgefallen oder vielleicht auch jemand negativ, wo du gesagt hast, okay, der ist ein bisschen innerhalb dieser Mannschaft dann doch ein bisschen abgesackt?
Boah, nee. Also Löwen ist vielleicht so derjenige, der für mich so ein bisschen unscheinbar gespielt hat, aber vielleicht habe ich den auch einfach nicht so gesehen, so stark gesehen. Vielleicht sind mir da auch Aktionen von ihm nicht in Erinnerung geblieben. Ich wusste jetzt auch nicht, warum er ausgerechnet auf rechts außen beginnt, aber es ist ja auch vollkommen berechtigt. Also nee, fällt mir keiner ein. Was ich vielleicht noch anmerken möchte, ist, dass wir vorhin gesagt hatten, dass ja relativ viele Positionen jetzt wieder mit Leistungsträgern, mit denen man geplant hat, besetzt sind. Ich glaube, Felix, du warst das. Gerade mit Petrak und Mühl haben wir ja auf zwei zentral defensiven Positionen zwei Leute, die das eben nicht sind. Und das ist dann schon das, was Trainer Kölner die ganze Saison über gesagt hat, dass er eigentlich einen guten Kader beisammen hat, bei dem jeder ersetzbar ist quasi. Das hat vielleicht bei Ishak nicht so ganz funktioniert, aber gerade die letzten zwei Spiele, muss man sagen, als Everton ausgefallen ist, ich habe da nicht wahnsinnig viel Leistungs- oder Substanzverlust gesehen, gerade, wie ihr schon gesagt habt, mit Mühl, der einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Also ich bin froh, dass wir den als Innenverteidiger Nummer 3 haben.
Ja, Michael Ishak, vielleicht der einzige Spieler, der wirklich überhaupt nicht zu ersetzen ist für den ersten FC Nürnberg. Vielleicht noch Hanno Behrens, wenn man ihn noch dazu zählen möchte, der ja auch wieder da dirigiert hat, wie so ein Weltmeister im Mittelfeld seine Mitspieler angewiesen hat, was zu tun ist. Eduard Löwen, Daniel, vielleicht noch abschließend auch ein kurzes Statement von dir. Spielt da auf Außen, hat er ja schon gegen Kiel gemacht, spielt da nicht so die glücklichste Rolle meiner Meinung nach, weil er einfach nicht so richtig weiß, was er machen soll, ist mein Eindruck. Bringt halt aber eine Körperlichkeit rein, die, glaube ich, Michael Kölner einfach nicht missen möchte auf dem Platz. Und deswegen hält er meiner Meinung nach momentan an ihm fest. Und dummerweise gibt es halt keine Position in irgendeinem zentralen Bereich, wo er ihn aufstellen könnte, denn da haben sich halt Leute eben schlicht und ergreifend festgespielt und da geht eben kein Weg dran vorbei.
Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Man kann jetzt da eigentlich nicht so viel Worte über ihn verlieren. ich glaube, unscheinbar ist vielleicht noch das Beste. Also er ist jetzt mit keiner Aktion wirklich herausgestochen oder hat da groß für Aufsehen gesorgt, aber er hat sich da auch eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen. Deswegen ist das sicherlich, wenn man jetzt wirklich zwanghaft jemanden herauspicken möchte, wo man sagen möchte, der hatte an dem Tag jetzt nicht so seinen besten Tag oder hat vielleicht da auf seiner Position nicht für die ganz großen Glanzpunkte gesorgt, dann wäre das Löwen, aber das ist schon wirklich echt Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau.
Ja, insgesamt ganz, ganz hohes Niveau auf jeden Fall beim ersten FC Nürnberg an diesem Montagabend. Da wurde teilweise Hackerspitze 1, 2, 3 gespielt und am Ende war das aber keine brotlose Kunst, sondern eben eine wirklich starke Leistung, die Nürnberg da am Ende dann zustande brachte. 2-0 ging das Spiel gegen Braunschweig aus. Das Stadion war voll, die Stimmung war toll, trotzdem haben in den sozialen Medien die ein oder anderen daran so ein bisschen rumzumäkeln und darüber unterhalten wir uns gleich hier bei Total Beklubbt.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe, he got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Der erste FC Nürnberg hat am Montagabend seinen Fans im Stadion und natürlich auch vor allen möglichen Empfangsgeräten allerlei Grund zum Jubeln gegeben und dementsprechend gut war die Stimmung im Max-Morlock-Stadion. 45.000 und noch so ein paar hinten dran waren zu Gast letzten Endes. Damit ja das Stadion mal wieder richtig gut gefüllt. Das ist in den wenigsten Partien in dieser Saison der Fall gewesen. Deswegen war die Südkurve meistens gesperrt. Und nichtsdestotrotz gibt's Leute, so kommt es uns zumindest vor, die daran irgendwas auszusetzen haben. Daniel und Jerome sind nach wie vor hier bei Total Beklubbt zu Gast. Und Daniel, ja, es mag an der Social Media Filterblase liegen, aber es ist ein Phänomen, das Social Media hin oder her für mich nicht ansatzweise zu erklären ist. Denn man kann gefühlt so viele Gründe dafür anbringen, warum es toll ist, dass das Stadion einfach voll ist.
Ja, und man hat es ja auch in der zweiten Halbzeit gesehen, was das ausmacht. Also da ist ja dann spielerisch nicht mehr so viel passiert auf dem Platz und trotzdem war es eine einzige Party. Also ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal erlebt habe, dass die komplette Gegend gerade mitgerüpft ist. Das ist was, was man halt in Nürnberg auch nicht so häufig sieht. Und da sieht man halt auch mal, was das ausmacht, wenn da wirklich Stimmung in der Bude ist. Und gut, dann, dass dann Europapokal angestimmt wurde, war natürlich dann wieder die schöne, ja, Club-Ironie oder die Ironie der Club-Fans, das hat dann irgendwie auch so diese feine, süffisante Note dann noch irgendwie da reingebracht und umso weniger konnte ich es dann aber irgendwie dann auch im Vorfeld verstehen, dass dann über diese in Anführungsstrichen sogenannten Eventies da irgendwie gelästert wurde. Klar, ich wäre auch froh, wenn irgendwie gegen Sandhausen oder Heidenheim auch 45.000 da wären, aber das ist halt nicht die Realität und der muss man halt irgendwie ins Auge blicken, dass das dann halt dann doch nicht vor solchen Zuschauermengen dann stattfindet, aber trotzdem bin ich dann einfach froh, dass es halt in so wichtigen Spielen und für mich war dieses Spiel jetzt einfach wichtig, um nochmal einfach ein Ausrufezeichen, Kiel hatte ja dann eindrucksvoll vorgelegt am Sonntag, und dass man da das einfach dann nochmal wieder kontern konnte, war jetzt schon wichtig. Und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, warum man da drüber meckern sollte, dass jetzt so viele Leute da ins Stadion kommen. Ist doch besser so rum, als du hast dann ein wichtiges Spiel und dann kommen halt trotzdem nur irgendwie 20.000. Und noch dazu an einem Montagabend, was ja eh immer ein bisschen schwierig ist wegen Anreise und auch für Kinder oder jüngere Zuschauer dann nicht so optimal, wenn es dann halt so hinten raus so lang geht. Und da soll man doch froh sein über jeden, der kommt. Deswegen kann ich dieses Grummgenöle und dumme Gelaber über, jetzt kommen die ganzen Event-Fans da wieder überhaupt nicht nachvollziehen. Weil, also, wir sind halt nicht der FC Bayern. Also, ich muss da ganz ehrlich sagen, große Event-Fans kann ich da jetzt sowieso in Nürnberg nicht attestieren, weil ich glaube, die Event-Leute, die gehen dann doch eher in andere bayerische Städte zum Fußball schauen.
Ja, Montagabend hast du angesprochen, sicherlich ein Riesenvorteil, dass Dienstag Feiertag war. denn andere Montagabendpartien waren bei weitem nicht so gut besucht, obwohl da vielleicht der gemeine, ja, Eventi auch mal hingeht. Die St. Pauli beispielsweise war ja, wenn ich mich nicht täusche, auch ein Montagabendspiel. Insofern hätte man da natürlich das dann womöglich eben auch so sehen können. Ja, Jerome, wie siehst du das? Das ist natürlich, der eine Faktor ist, selbst wenn ich sage, okay, es steht die ganze Kurve voll mit scheiß Eventis, kotzt mich alles an, dann ja, ist in Zeiten von klammen Kassen das doch gern gesehen, dass 20.000 mehr da sind als sonst, denn das sind 20.000 Leute mehr, die Eintritt zahlen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man es vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt an betrachtet, dann ist das erstmal 20.000 mehr zahlende Personen, genau. Was ich prinzipiell auch in dieser ganzen Debatte ein bisschen komisch finde, oder was ich vielleicht anders formuliert sagen möchte, ist, dass ich habe auch gestern nochmal überlegt, also einen Tag, nachdem man vielleicht nach dem Stadionbesuch irgendwie beschwipst und emotionsgeladen nach Hause kommt und eh denkt, oh, es ist eh das Tollste und Beste gewesen. Wann war das denn das letzte Mal, dass das Stadion wirklich so positiv begeisterungsfähig war? Also ich erinnere mich im Derby und also das Derby jetzt zu Hause, das verloren gegangen ist, da war das Stadion auch ähnlich voll. Da war aber viel mehr Anspannung und Nervosität zu spüren. Mir ist aufgefallen, dass, und das war eben nicht nur die Nordkurve, die bei jeder gelungenen Aktion von irgendeinem Clubspieler frenetisch Beifall geklatscht hat, gejubelt hat, mitgeraunt hat. Und also das war stimmungstechnisch für mich schon, muss ich weit zurückgehen, dass ich mich erinnere, dass das mithalten kann. Auch das Relegationsspiel zum Beispiel gegen Frankfurt, das war auch viel mehr Nervosität. Das war dieses Mal einfach vielleicht für mich zumindest gefühlt ganz anders. Also das war mehr Optimismus und der ein oder andere Unkte natürlich dann, Kiel hat jetzt vorgelegt, jetzt knicken wir ein und so weiter. Aber davon war ab Spielbeginn für mich eigentlich wirklich wenig bis gar nichts zu spüren und ich kann dieser Debatte, ja, gegen Sandhausen muss man auch rauskommen, eigentlich auch nichts abgewinnen. Also das ist aber vielleicht auch einfach, jeder hat seine Meinung, jeder hat auch das Recht, seine Meinung haben zu dürfen und zu äußern, und für manche ist es einfach wichtig, da voll hinter dem Verein zu stehen, und das definiert sich eben dadurch, dass man zu jedem Spiel geht. Andere haben vielleicht Familie, haben irgendwie einen Schichtdienst oder sind anderweitig verhindert oder denken sich einfach, Sandhausen habe ich letztes Jahr schon gesehen und brauche ich nicht nochmal gucken gehen, zum Beispiel, ist jetzt nicht attraktiv genug. Wenn wir jetzt am Montag gegen Sandhausen gespielt hätten, wäre die Spule wahrscheinlich trotzdem genauso voll gewesen. Also an Braunschweig lag es vielleicht nicht unbedingt. Hätten wir jetzt sogar noch aufsteigen können, dann glaube ich, wäre das Stadion sogar komplett voll gewesen. Ein Block war in der Südkurve ziemlich leer geblieben.
Ja, sicherlich. Eben diese Möglichkeit, dass gegen Braunschweig der Aufstieg perfekt gemacht werden könnte, am nächsten Tag dann auch noch Feiertag ist. Das sind natürlich alles Umstände, die ein Stadion auf einmal voll werden lassen, auch wenn es das vorher nicht war. Ich habe gerade mal geguckt, im Schnitt waren jetzt 29.300 Zuschauer da. Wenn gegen Düsseldorf 40.500 kommen, ist der Schnitt von 30.000 am Ende erfüllt. Das war, glaube ich, so vor der Saison nicht vorherzusehen. Der Trend war eher gegenläufig. Und ja, wer will es irgendjemandem verdenken? Also Sandhausen Heimspiel war 2. Dezember, das war nicht geil, da war das Wetter scheiße, da war das Spiel ist auch nicht gut, und dann sind da eben nur 23.000 da, aber das ist halt so, und ja, wie gesagt, das ist doch, glaube ich, auch das gute Recht eines jeden, und im Gegensatz jetzt zu großen Meckereien, es ist ja jetzt auch bei uns nicht der Fall, Daniel, dass sogenannte Event-Fans irgendjemandem das Ticket wegkaufen würden. Im Gegenteil, es ist doch einfach nur dann das Stadion voll, die Stimmung am Montagabend hat keinerlei Anlass zum Meckern gegeben, und insofern, ja, freuen, Haken dran machen, hoffen, dass gegen Düsseldorf endgültig die Bude voll ist.
Das ist doch, glaube ich, schon sicher, oder? Wenn ich das richtig
verstanden habe. Ja, doch, du hast recht, ja.
dann ist das auf jeden Fall schon ausverkauft. Und klar, und das muss man halt auch mal festhalten. Also ein Zuschauerschnitt von 30.000 ist jetzt überhaupt nichts, womit man sich verstecken muss. In der zweiten Liga sowieso nicht. Und ich würde mal so weit gehen sagen, da gibt es auch Erstligavereine, die froh wären, wenn sie solche Zuschauerzahlen dann noch erreichen würden. Sei es vom Platz her, aber sei es auch von dem Zuspruch. Und also das heißt, da jetzt zu tun, als ob so, das ist ja, geht ja eh keiner mehr hin und so. Und also selbst gegen Sandhausen, und das ist halt mal leider das Los, dass man in der zweiten Liga hat, dass man halt dann gegen solche No-Names spielt. Also die Sandhausener, die wahrscheinlich eh nicht zuhören, die mögen es mir verzeihen. Aber das ist halt nun mal nicht der große Name im deutschen Fußball. Und der lockt halt dann nicht diese Mengen an. Und das dann aber trotzdem am 2. Dezember in der Kälte mit der Aussicht auf ein eher dröges Spiel trotzdem noch 23.000 kommen, ist halt auch nochmal aller Ehren wert. Also man muss das vielleicht auch schon mal deutlich realistischer betrachten, als auf Social Media sich da jetzt irgendwie Luft zu machen.
Ja, sicherlich was Wahres dran. Während ich hier gerade noch schaue, wie der Zuschauerschnitt in der ersten Bundesliga aussieht, Jerome, ja, große Party dann am Ende gegen Düsseldorf, oder was erwartest du dann? Es ist halt dummerweise der Fluch der zweiten Liga, dass man an den letzten beiden Spieltagen ja Sonntag 15.30 Uhr spielt. Das ist nicht unbedingt die beste Fußballzeit, um ein großes Aufstiegsfest zu feiern.
Doch. Also es geht noch besser natürlich. Samstag wäre natürlich noch schöner. Kann ja dann nächstes Jahr der Klassenerhalt sein. Aber 17.15 Uhr, das Spiel ist vorbei. Da ist noch ein bisschen Platz halt. Aber ja, ich gehe fest davon aus, dass es eigentlich am Sonntag jetzt in Sandhausen schon der Sack zugemacht wird. Wenn wir unserem dem Trainer des 1. FC Nürnberg glauben dürfen und er seine Spieler auch am letzten Spieltag noch erreicht, dann werden die das aber auch nicht als Schaulaufen oder als Partyspiel nutzen wollen, sondern sich tatsächlich die Zweitligameisterschaft sich wollen. Das heißt, klar, es wird jetzt vielleicht nicht mehr jeder in jeden Zweikampf volle Lotte gehen, aber ich glaube, dass die das zum Ende durchziehen, also beide Spiele.
Also das wäre natürlich der Traum. Ja, für Düsseldorf ist ja eh alles schon safe, und wenn wir das jetzt am nächsten Wochenende gegen Sandhausen auch rechnerisch eintüten würden, den Aufstieg, und man dann einfach sagt, dann gibt es jetzt am Ende nochmal ein schönes Finale, ein schönes Fußballfest an einem Sonntagnachmittag, wo aber beide schon wissen, wir sind beide aufgestiegen, das heißt, passieren kann hier nichts mehr. Es geht jetzt nur noch darum, wer diese blöde Schüssel da für die zweite Liga, die jetzt, wenn wir uns da ganz ehrlich sind, auch jetzt nicht wirklich was wert ist. Das ist halt was man sich vielleicht irgendwo mal noch irgendwie hinten in der Besenkammer stellt, aber wirklich davon kaufen kann man sich da auch nichts. Und wenn man da einfach sagt, ich glaube, das ist auch für den neutralen Zuschauer nochmal ganz spannend, dann zu sagen, na gut, dann spielt halt wirklich jetzt nochmal Erster gegen Zweiter, also dann richtig ein schönes Meisterschaftsfinale in Anführungsstrichen auf der Zielgeraden. Das wäre natürlich ein Traum, der da irgendwie einfach nochmal in Erfüllung geht. Und dann muss man sich aber auch nicht ärgern, wenn man da dann vielleicht den Kürzeren zieht und sagt, gut, dann sind wir halt irgendwie nur in Anführungsstrichen Zweiter geworden, ist trotzdem noch sensationell, und dann können beide Fangruppen am Ende zusammen feiern. Also kann es ja kaum was Schöneres geben zum Saisonausklang.
Ja, ganz wertlos ist dieser erste Platz ja nicht. Also ich gebe dir recht, die Meisterschale wird niemand freiwillig irgendwo großartig hinstellen, weil die schlicht und ergreifend hässlich ist. Aber der erste Platz natürlich dann wieder mit einem bisschen mehr TV-Geld verbunden und insofern natürlich dann auch reizvoll. Davon abgesehen, steigst du natürlich lieber als Meister auf. Und das ist ja das Schöne, wenn jetzt Nürnberg das gegen Sandhausen perfekt machen sollte, sprich gewinnen soll, ist völlig egal, was Düsseldorf macht, denn dann bekommen wir diesen Showdown auf jeden Fall. Ich habe jetzt übrigens nach kurzer Recherche mal nachgeschaut, also es gibt in der zweiten Liga tatsächlich dann doch in Summe 6 Vereine, die eine schlechtere Stadionauslastung erstmal haben. Es gibt nur einen Verein, der mehr Zuschauer zieht, das ist der FC St. Pauli am Millerntor, der allerdings dann auch fast 100% Stadionauslastung hat. Und in der ersten Bundesliga, da gibt es einen Verein, der eine schlechtere Stadionauslastung hat. Wenig überraschend ist das. Wer von euch weiß es?
Wolfsburg?
Nein, natürlich nicht. Das Olympiastadion in Berlin ist ständig leer. Ja, da ist die Auslastung
unter 60%. Achso, ja, weil es so groß ist. Stimmt, genau. Wir sind ja bei Auslastung, ja.
Und ansonsten gibt es aber tatsächlich auch insgesamt 6 Vereine in der ersten Liga, die weniger Zuschauer ziehen als der 1. FC Nürnberg. allerdings dann mit guter Auslastung. Das sind Hoffenheim, Mainz, Leverkusen, Augsburg, Wolfsburg und Freiburg mit ihrem kleinen Schwarzwaldstadion, wo überhaupt nur 24.000 reinpassen. Also insofern 30.000 sicherlich ja keine schlechte Zahl. Insbesondere, wenn man darüber ja immer wieder spricht, dass das Stadion sicherlich nicht optimal für Fußball ist. Laufbahn, hi-ha-ho und so viel gemeckert wird, denke ich, kann sich das sehen lassen. Mal gucken, ob dann wirklich am Ende 50.000 da sind zum Saisonabschluss. Ich hoffe es auf jeden Fall und dann ja, wünsche ich allen, die dann vor Ort sein werden, auf jeden Fall ein rauschendes Fußballfest mit dem Aufstieg und dann ja mit letzten Endes vielleicht auch der wunderschönen Meisterschaftsschale. Wir wollen dann gleich noch darüber sprechen, was wir jetzt gegen Sandhausen für eine Partie erwarten und dann natürlich auch darüber sprechen, dass Sandhausen in der kuriosen Situation ist, innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal ja einen Bundesliga-Aufsteiger bei sich zu Gast zu haben oder bei sich zu Gast oder bei sich zu Hause einen Bundesliga-Aufsteiger küren zu dürfen, hier gleich bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de. Und an dieser Stelle auch noch der Hinweis, am Wochenende gibt's auf meinsportradio.de wieder jede Menge Live-Sport, Handball, die Blindenfußball-Bundesliga startet wieder, also schaltet auch am Wochenende ein, hier auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Abschließend wollen wir uns hier bei Total Beklubbt noch darüber unterhalten, was denn nun für den ersten FC Nürnberg bevorsteht, nämlich das nächste Spiel am Sonntag dann beim SV Sandhausen, das letzte Auswärtsspiel der Saison. Die Situation könnte komfortabler kaum sein. 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Holstein Kiel. Schwarzmaler mögen sogar sagen, der Relegationsplatz ist sicher, aber nach der Relegation gegen Frankfurt will das, glaube ich, kein Clubfan mehr erleben, zumindest nicht als Zweitligist. Daniel und Jerome sind immer noch bei mir. Und ja, Jerome, es ist letzten Endes so, dass Sandhausen, wie schon letztes Jahr, am Ende womöglich eine Aufstiegsfeier beiwohnt, als Hannover 96 dann in Sandhausen aufgestiegen ist. Der erste FC Nürnberg hat in den letzten beiden Partien, wir haben darüber gesprochen, eine richtig, richtig starke Form gezeigt, hat jetzt 3 der letzten 4 Spiele gewonnen, hat auch in dieser Durchhängerphase, das müssen wir ja nochmal betonen, in der es wirklich nicht lief, eigentlich keine Spiele verloren und sich eben so dann die ganze Zeit doch da oben gehalten. Man hatte schlicht und ergreifend halt Probleme, Tore zu schießen, hat dann viele Unentschieden gesammelt. Aber insgesamt ist der FCN ein Muster an Konstanz jetzt über diese Zweitligasaison auch gewesen und ich habe den Eindruck, dass die eine Brust voller Selbstvertrauen haben, dass die da wirklich mit ganz vulgär gesagt Eiern in der Hose auf dem Platz stehen und dass die sich das einfach nicht mehr nehmen lassen.
Ja, ganz genau. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese letzten 2 Spiele, also es wurde ja von vielen Leuten hochsterilisiert zum Spiel des Jahres, zum entscheidenden Spiel in Kiel. Und ob es das jetzt war oder nicht, sei mal dahingestellt, es war auf jeden Fall eine Vorentscheidung, würde ich schon sagen, dort gewonnen zu haben. Ich wäre zufrieden gewesen, wenn wir da einfach nicht verloren hätten. Aber das war natürlich umso besser. Es war aber auch überzeugend insgesamt. Und jetzt wurde gegen Braunschweig nachgelegt, auch in überzeugender Manier. Und ja, Sandhausen ist jetzt wieder eine Mannschaft, die defensiv sehr, sehr stabil steht. Ich glaube, die haben mittlerweile weil die beste Defensive der Liga, haben 30 oder 31 Tore kassiert. Also es wird jetzt vielleicht kein 5-0 werden, aber die Spieler beim Club, du hast das zum Greifen nahe, dass du da jetzt den letzten Schritt machen kannst, auch wenn es der Club ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schief geht. Zumal Kiel jetzt noch in Düsseldorf spielen muss und die müssten ja jetzt beide Spiele quasi gewinnen. Und ich weiß nicht, auch wenn Düsseldorf schon durch ist, das ist das letzte Heimspiel, die wollen da jetzt vor eigenem Publikum, kann ich mir nicht vorstellen, dass die sofort sagen, ach, schenken wir ab. Wenn sie mal 2-0 zurückliegen, mag es sein, dass da der letzte Wille, die letzte Überzeugung fehlt, nochmal das Spiel umdrehen zu wollen. Aber da muss jetzt Kiel auch erstmal die 3 Punkte in Düsseldorf einfahren.
Ja, du hast es angesprochen, 35 Tore hat der SV Sandhausen geschossen in 32 Spielen, aber sie haben eben nur 31 kassiert, stehen damit aktuell auf Platz 8 der Tabelle, 42 Punkte haben sie auf der Habenseite. Auch da ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert, das klingt eigentlich unglaublich, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob das durch die vielen Mannschaften, die dazwischen stehen, nicht vielleicht doch schon perfekt ist. Ja, auf jeden Fall Sandhausen nicht immer unbedingt das beste Pflaster, haben zuletzt jetzt auch so ein bisschen die Form verloren, Daniel, haben nur 2 der letzten 10 Spiele gewonnen, haben 4-mal verloren, zuletzt jetzt auch gegen Heidenheim nochmal so ein bisschen Aufbauhilfe geleistet bei deren Klassenkampf oder Klassenerhaltskampf so rum. Ja, und nichtsdestotrotz hat man irgendwie den Eindruck, die wollen das jetzt einfach fix machen, um dann im letzten Heimspiel gegen Düsseldorf da, ja, vielleicht auch einfach eine Party feiern zu können.
Da gehe ich auch davon aus, dass da auf jeden Fall Nürnberg mehr reinwerfen wird in dieses Spiel. Also das heißt, wenn das jetzt wirklich so eine Geduldspartie wird und dann lass das mal irgendwie so 50, 60, 70 Minuten und dann steht immer 0-0-0 oder vielleicht 1-1 oder so, dann glaube ich einfach, dass Nürnberg an der Stelle nochmal mehr, ja, Reserven dann freisetzen wird, weil im Grunde kannst du ja nichts verlieren. Also selbst wenn du jetzt läuft ganz dumm in Sandhausen verlierst, ist trotzdem für den Aufstieg nichts verloren. Du hast es dann immer noch in der eigenen Hand. Ich weiß nicht, ob da Zwischenergebnisse dann eingeblendet werden in Sandhausen vom Parallelspiel Düsseldorf gegen Kiel. Aber auf jeden Fall kann da eigentlich Nürnberg nur gewinnen, weil selbst wenn sie verlieren sollten, ist aber langfristig für das große Ziel Aufstieg nichts verloren. Und Sandhausen, ja, auch wenn der Abstieg da rechnerisch noch möglich ist, aber du hast ja gesagt, Platz 8, da sind schon noch eine Menge Teams dazwischen, die auch erstmal alle punkten müssen. Das heißt, im Grunde würde ich sagen, für die Saison eigentlich zu Ende, da wird wohl nichts mehr anbrennen und das heißt, die werden jetzt auch nicht irgendwie da alles nach vorne werfen oder sich mit wirklich letzter Gewalt und Kraft gegen eine drohende Niederlage da irgendwie dann stemmen und das Heimpublikum weiß da wahrscheinlich auch, naja, da kommt halt jetzt ein potenzieller Aufsteiger und wenn man gegen die dann mal zu Hause verliert, dann ist das wahrscheinlich jetzt nicht da irgendwie der große Weltuntergang. Deswegen denke ich schon, dass das auch noch ein Spiel wird, was der Club dann für sich entscheiden kann und damit dann auch den Aufstieg dann ganz sicher eintütet.
Ich skizziere jetzt mal ein Szenario, von dem ich hoffe, dass es niemals eintritt, weil ansonsten muss ich, glaube ich, diesen Podcast einstellen. Der erste FC Nürnberg spielt irgendwie so ein grottiges 0-0 gegen Sandhausen zusammen. Holstein Kiel gewinnt relativ überlegen gegen Fortuna Düsseldorf oder vielleicht auch nur ganz knapp 2-1. Auf einmal ist die Situation folgende. Nürnberg hat 58 Punkte, Holstein Kiel hat 55 Punkte. Holstein Kiel hat jetzt schon die bessere Tordifferenz. Auf einmal kommt es am letzten Spieltag dazu, dass Nürnberg gegen Düsseldorf um Biegen und Brechen gewinnen muss, denn Holstein Kiel überrollt am letzten Spieltag Eintracht Braunschweig und steht zur Halbzeit schon 5-0.
Ja, Moment, also wenn es wirklich so kommt, dass der Club in Sandhausen einen Punkt holt, dann reicht gegen Düsseldorf auch ein Punkt, dann müssen sie nicht gewinnen.
Nee, dann müssen sie nicht gewinnen, da reicht ein Punkt, das stimmt, aber ja, es ist so, man redet sich jetzt so, ich bin ja nicht anders, man redet sich natürlich jetzt ein, das Ding ist längst in trockenen Tüchern. Überspitzt gefragt, Jerome, ist der große Vorteil, den der erste FC Nürnberg hat, dass Düsseldorf schon aufgestiegen ist?
Inwiefern ein Vorteil, dass Düsseldorf schon aufgestiegen ist?
Na, dass es für die am letzten Spieltag wirklich um nichts mehr geht und dass dann, das ist ja eine alte Binsenweisheit aus dem Fußball und jeder, der auch nur mal Amateursport gemacht hat, kennt das. Wenn du durch bist, wenn es für dich um nichts mehr geht, dann fehlen irgendwie ein paar Prozentpunkte. Und das ist ja in Düsseldorf definitiv der Fall. Für Düsseldorf, da ist der Aufstieg fix und am Ende kann denen ja fast egal sein, ob sie dann in Nürnberg da verlieren oder gewinnen oder unentschieden spielen. Natürlich wollen die gewinnen, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber könnte das tatsächlich das Zünglein an der Waage sein?
Die Punktekonstellation ist ja irgendwie total verquer, wenn der Club jetzt wirklich unentschieden spielen würde oder so. Düsseldorf verliert gegen Kiel, dann könnten die ja immer noch Meister werden auch. Zu der Frage, ob es jetzt ein Vorteil ist, ob Düsseldorf schon aufgestiegen ist, ich weiß es nicht. Also man kann es sich, glaube ich, so drehen, wie man es gerade braucht für sein Gemüt. Die einen werden sagen, für Düsseldorf geht es um nichts mehr, die sind nicht mehr voll dabei, die schenken ab. Die anderen sagen, genau deswegen können sie befreit aufspielen, der Club verkrampft, lass es nach einer Halbzeit 0-0 stehen, irgendein doofer Konter 0-1. Also es gibt alle möglichen Szenarien und der Club ist genauso wie alle anderen Mannschaften auch erst durch, wenn es rechnerisch natürlich nicht mehr anders möglich ist. Das wissen wir als Clubfans insbesondere seit diesem bitteren Abstieg. Aber ich bin jetzt auch nicht so optimistisch oder naiv zu sagen, der Club ist jetzt schon durch. Nur die Tendenz geht einfach dahin. Du hast 5 Punkte Vorsprung bei noch 2 Spielen und Kiel muss jetzt einfach beide Spiele gewinnen. In keinem anderen Szenario kann der Club noch auf Platz 3 fallen. Und wenn Kiel beide Spiele gewinnt, dann reicht dem Club eben theoretisch 2 Unentschieden oder 1 Sieg. Und das traue ich dem Club schon zu, dass sie da einfach aus eigener Hand oder das in ihrer eigenen Hand behalten und deswegen einmal mindestens 3 Punkte holen werden. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass das in Sandhausen klappt. Wenn es nicht so ist und man sogar in Sandhausen verlieren sollte und Kiel nochmal ranrückt, das haben wir jetzt auch gesehen, da glaube ich, dass die Mannschaft einfach gefestigt genug ist, dass sie sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lässt. Da gab es ja auch schon relativ viele Leute, die gesagt haben, nach dem 5-1 von Kiel in Ingolstadt, oh weh, das geht jetzt nochmal in die Hose, und das war dann doch am Montag ein sehr souveräner Auftritt.
Ja, Daniel, am Ende sag einfach in Sandhausen zumachen und überhaupt keine von mir kreierten Horrorszenarien Realität oder in den Bereich des Möglichen rücken zu lassen, und dann ja müssen wir hier auch gar nicht weiter spekulieren, denn dann kann in der nächsten Ausgabe dann ja freudig verkündet werden, der erste FC Nürnberg ist wieder Bundesligist.
Da gehe ich auch fest davon aus. Also da will ich mich jetzt überhaupt nicht mit irgendwelchen grauseligen Gruselbildern beschäftigen, die du da aufzeichnest, weil ich sag mal so, nach oder vor dem Kiel-Spiel, da bin ich ganz ehrlich, hatte ich schon so ein bisschen so, ob das gut geht und so, ne, und mal gucken, wie sie da in Kiel auftreten, und dann war das ja eine relativ souveräne Sache. Da war ich dann schon relativ euphorisch und dann, klar, war der Druck aber erstmal wieder da, durch den hohen Sieg von Kiel gegen Ingolstadt, und dann haben sie da aber auch wieder so souverän gegen Braunschweig dagegen gespielt, dass ich dann jetzt sage, also jetzt glaube ich wirklich fest dran, und ich gehe auch fest davon aus, dass das gegen Sandhausen eine relativ deutliche Nummer wird, und ich weiß, du willst immer einen Tipp hören, deswegen sage ich, dass das gegen Sandhausen ein klares 3-0 wird und Ende aus.
Das wäre übrigens der höchste Sieg, den der erste FC Nürnberg jemals gegen Sandhausen eingefahren hat.
Ja, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Also das wäre ja der perfekte Moment, um dann auch mal so eine Bestmarke zu setzen.
Ja, 3-0. Historische Ereignisse da im Hartwaldstadion. Jerome, was denkst du, wie geht es aus?
Ich glaube, es wird nicht ganz so deutlich werden. Ich glaube eher, es wird ein 1-0, was aber relativ auch souverän, weil wir defensiv nicht viel zugelassen werden wird, sein wird. Also 1-0.
Okay, ich tippe natürlich 2-1. Ne? Das ist ja hier überhaupt nicht mehr in Frage zu stellen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Daniel und bei Jerome für diese kurzweilige Sendestunde. Und wir unterhalten uns dann, oder ich unterhalte mich vielmehr, dann natürlich auch noch mit einem Sandhäuser-Fan. Das Ganze gibt's dann am Donnerstagabend hier auf meinsportradio.de. Und wir melden uns dann nächste Woche wieder. Und dann kann's hoffentlich endlich wirklich richtig offiziell heißen, der FCN steigt wieder auf, hier bei Total Beklubbt.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.